Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, selbstverständlich und jetzt erst recht an diesem Donnerstag, dem 7. August 2025. Heute erscheint übrigens keine gedruckte Weltwoche, wir machen eine kurze Sommerpause, Sie haben ja immer noch die umfangreiche Doppelausgabe zum 1. August und da gibt es so viele interessante Themen und Texte drin zu lesen. Ich bin selber noch nicht nachgekommen bis jetzt, aber in einer Woche am nächsten Donnerstag sind wir dann auch printmäßig wieder am Start. Allerdings Roman Zeller und seine Kollegen rund um die Uhr unermüdlich bleiben sie für sie am Ball. Es gibt ja eine ganze Reihe von interessanten Aktualitäten, über die wir berichten müssen und auch ich möchte mich in dieser Sondersendung beschäftigen, natürlich mit dem Zollstreit der Schweiz mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt sind also unsere Bundesräte, die Bundespräsidentin und Wirtschaftsminister Guy Parmelin, sie sind zurückgekehrt von ihrer Stippvisite in Washington. Ein Kurzaufenthalt und mit leeren Händen reisen sie da wieder in der Schweiz. Sie sind heute Morgen um 7 Uhr, 7.20 Uhr gelandet. Ohne dass sie substanziell irgendetwas erreicht hätten. Es gab keinen Termin mit dem amerikanischen Präsidenten Trump, allerdings mit dem Außenminister und, wie es heißt, wichtigen Ratgeber und Einflussnehmer im Weißen Haus, dem Außenminister Marco Rubio. Bundespräsidentin Keller-Sutter hat da getwittert oder geixt, wie man richtigerweise sagen müsste. Ein nettes Gespräch, aber eben ohne jegliche greifbare Resultate. Das heißt, heute am 7. August stehen wir an dem Punkt, wo der Schweizer Exportwirtschaft in die USA, ein Volumen von ungefähr 60 Milliarden Franken, sind da betroffen, 39% Strafzoll aufgebrummt werden. Das ist der Zollhammer, die Pharmaindustrie, der eigentliche Stein des Anstoßes, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, vor allem auch verantwortlich ist die pharmazeutische Industrie der Schweiz für den Handelsüberschuss, der ein Dorn im Auge ist für den amerikanischen Präsidenten. Die Pharma ist noch ausgenommen, aber nicht, weil die ohne Zölle davon käme. Nein, da ist bis September, glaube ich, vom amerikanischen Präsidenten gesagt worden, da müsse sich etwas bewegen. Er hat Briefe geschrieben und wenn sich nichts bewege, dann würden Zölle von bis zu 250% Strafe drohen. Also hier ist keineswegs die Rede davon, die pharmazeutische Industrie der Schweiz aus diesen ganzen Zollverwicklungen herauszunehmen. Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es wird sicherlich weitergehen. Der Bundesrat hat eine Sitzung jetzt angekündigt und wird im Laufe des Donnerstags darüber informieren. Wir werden selbstverständlich Sie auch da auf dem Laufenden halten. Und was ich hier einstreuen kann, sind ein paar Gedanken, Überlegungen, auch Erfahrungen und Hintergrundinformationen, die ich im Verlauf der letzten Tage gewinnen konnte. Vielleicht das wichtigste oder der zentrale Befund jetzt für mich persönlich ganz am Anfang. Ich habe in meiner Ansprache an der Albis-Gütli-Tagung der SVP im letzten Januar mich natürlich mit den Staatssäulen der Schweiz beschäftigt, mit der Unabhängigkeit, mit der Selbstständigkeit, mit der direkten Demokratie, mit der Marktwirtschaft, die auch eine Säule unseres Staates ist, dann aber vor allem auch mit der Neutralität, und zwar der immerwährenden, umfassenden und bewaffneten Neutralität, sozusagen als Schutzschild der Schweiz. Und damals am Schluss meiner Ausführungen habe ich in den Saal gerufen, ohne die schweizerische Neutralität, wenn wir das nicht mehr ernst nehmen, dann werden wir ausgeplündert. Und wir werden schon ausgeplündert, aber wir werden in Zukunft noch viel mehr ausgeplündert werden. Denn eine Schweiz, die ihre Neutralität preisgibt, gibt eben nicht nur Preis ein wichtiges Schutzinstrument, das uns eben über Jahrhunderte hinweg aus Kriegen rausgehalten hat oder zumindest die Verwicklung in diese Kriege minimiert hat. Und wenn wir gerade den letzten Weltkrieg anschauen, dann sind Alle neutralen Staaten oder neutral gebliebenen Staaten, selbst Staaten mit einem Regime, das uns überhaupt nicht sympathisch ist, zum Beispiel die spanische, faschistische oder katholisch-autoritäre Autokratie unter General Franco, die war ja auch neutral im Zweiten Weltkrieg und die Spanier sind eben auch besser weggekommen und die Schweizer eben auch. Also die Neutralität ist ein Schutzinstrument, weil sie vermindert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du angegriffen wirst und für den Fall, dass du trotzdem angegriffen werden könntest, hast du ja dann eine starke, leistungsfähige Armee, wie sie die Schweiz damals hatte, bis weit in den Kalten Krieg, bis weit in die 80er Jahre hinein. Und so konnte die Schweiz eben sich da draußen halten aus den schlimmsten Verheerungen, konnte sie sich abschotten vom Wahnsinn der Weltkriege, insbesondere auch des letzten Weltkriegs, aber sie können auch den ersten Weltkrieg dazu nehmen. Sie können in der Geschichte zurückblättern, also diese Schutzfunktion der Neutralität ist evident. Aber dann kommt eben noch etwas Zweites hinzu und jetzt nähern wir uns den heutigen Verwerfungen und Verheerungen. Die Neutralität ist eben auch ein Angebot an die Welt. Die Neutralität ist von Nutzen, sie ist nützlich für die Welt, weil in kriegerischen Zeiten braucht es diesen weißen Flecken auf der Landkarte, wo sich dann die Großmächte und natürlich mit die große Politik, die Geopolitik, die wird vor allem von den Großmächten geprägt und die brauchen eben Staaten, die brauchen glaubwürdige, unabhängige Staaten, wo sie sich dann für Friedensgespräche wieder treffen können. Und das war bis zum Einmarsch der Russen in der Ukraine der Fall. Sie erinnern sich, 2021, noch im Verlauf des Jahres, haben sich US-Präsident Joe Biden damals und der russische Präsident Putin in Genf getroffen. Bundespräsident Parmelin war damals der Gastgeber und das war sozusagen der Normalfall der schweizerischen Diplomatie. Nicht, weil wir genial sind oder weil wir besonders sympathisch wären. Nein, das ist eine klassische Nutzenfunktion der Neutralität. Und diese Wertschätzung, die ist verloren gegangen und nicht zuletzt auf Druck der Amerikaner, das ist sozusagen die zynische Ironie an der ganzen Sache, nicht zuletzt auf Druck der Amerikaner via die Schweizer Banken, hat der Bundesrat die Neutralität teilweise preisgegeben im Ukraine-Krieg. Und das war dann sozusagen der letzte Zwick an der Geisel in einer langen Abfolge von Kapitulationen und Einknickereien, Kniefällen, die die Schweizer Außenpolitik immer wieder gemacht hat, seit den 90er Jahren. Stichwort nachrichtenlose Vermögen, da sind wir von den Amerikanern eingeknickt. Stichwort Kundendatenverrat, UBS, Preisgabe des Bankkundengeheimnisses, dann in den 2000er Jahren ebenfalls natürlich mit ganz verheerenden Auswirkungen. Die Amerikaner haben sich damals das Bankkundengeheimnis geklaut, gesichert, während sie die Schweiz dafür ganz massiv in den Schwitzkasten genommen haben. Und dann eben das letzte Beispiel mit dieser Neutralitätszertrümmerung oder teilweisen Neutralitätszerlegung auf Druck der Vereinigten Staaten. Aber eben, ich will hier gar nicht die USA kritisieren. Das bringt gar nichts, diesen Leviathan jenseits des Ozeans hier an den Pranger zu stellen. Das sind die Amerikaner. Die Amerikaner schauen für sich, die Amerikaner setzen ihre Interessen durch. Und die Frage ist, haben wir Schweizer einerseits die Kraft, aber haben wir überhaupt einen Begriff davon, was unsere Interessen sind? Und das ist für mich eigentlich jetzt an diesem ganzen Zollstreit einerseits das Erhellende, aber andererseits eben auch das Niederschmetternde, dass wir sehen, wie stark diese politische, ja, Verwahrlosung in der Schweiz, Wohlstandsverwahrlosung, das ist auch nichts Neues, gibt es immer wieder in der Geschichte, wie stark diese Wohlstandsverwahrlosung eben auch in der Schweiz mittlerweile durchgedrungen ist. Man hat sich hier aufgrund der Vernachlässigung der eigenen Stärken, insbesondere jetzt verdichtet auf die Neutralität, in den Augen der anderen wertlos gemacht. Eine Schweiz ohne ihre schweizerischen Eigenschaften, eine Schweiz ohne ihre Neutralität, ohne die Nützlichkeit der Neutralität ist eben auch nichts mehr wert, ist ein Loch in einem Donut, wie der amerikanische Ex-Botschafter in Bern das einmal so blumig formuliert hat. Die Schweiz ist das Loch in einem Donut. Ein Donut, Sie wissen das, das ist ein Kalorien- fetthaltiges Süßgebäck. Da haben sie zwar viel eben Kalorien, zu viel Fett, aber wenig Nährstoffe. Und wir sind nicht einmal der Donut. Wir sind das Loch im Donut. Also ein Donut ist im Grunde vom Nährwert her nichts. Aber eben, wir sind dann noch weniger als nichts. Wir sind das Loch in diesem Nichts. Das ist die Schweiz. Und das ist uns jetzt vor Augen geführt worden, dass wir unsere Nützlichkeit, unseren Wert offensichtlich maßgeblich verloren haben, dass die Schweiz nicht respektvoll behandelt wird. Denn solange die Schweiz neutral war, im umfassenden Sinne, das zumindest meine Wahrnehmung, solange ist sie eben auch von den Grossen mit einem relativen Respekt behandelt worden. Man hat natürlich die Schweiz auch immer wieder herumgeschubst, man hat sie auch kritisiert wegen ihrer Neutralität, aber man hat sich doch anerkennend immer wieder daran erinnern, dass die Schweiz eben in solchen Momenten einen gewissen Nutzen haben könnte, allem voran und nicht zuletzt keineswegs, besonders aufgrund ihrer Neutralität. Und wenn man das alles über Bord wirft, wenn man seine eigenen Stärken nicht mehr ernst nimmt, wenn man sich selber nicht mehr ernst nimmt, wenn man sich selber zum Zwerg macht durch diese Einknickereien, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man wie ein Zwerg behandelt wird. Wer sich selber klein macht, wird eben auch klein behandelt. Und deshalb ist diese ganze Entwicklung, die wir jetzt da so verdichtet sehen, mit diesem niederschmetternden, etwas trostlosen Reisli da der beiden Bundesräte nach Washington. Sie haben nicht mal Zugang bekommen zum amerikanischen Präsidenten, und der US-Präsident Donald Trump hat im amerikanischen Fernsehen noch vor kurzem gesagt, ja, er habe da mit der Prime Minister, wusste nicht mal, was ihre Funktion ist, mit der Prime Minister of Switzerland gesprochen, nice lady, aber she didn't want to listen, sie wollte nicht zuhören. Die Schweizer zocken uns ab, sinngemäß sagen die Amerikaner mit ihrer Pharmaindustrie, 40, 41 Milliarden, natürlich etwas hochgerechnet aus amerikanischer Sicht, sei der Handelsüberschuss, und die Schweizer wollten keine Zölle zahlen, das gehe natürlich nicht. Und so hat Trump das Ganze dann in einer kurzen Intervention im Fernsehen beiseite gewischt. Und das ist sozusagen ja der sinnbildliche, trostlose Ist-Zustand jetzt der schweizerischen Diplomatie oder des schweizerischen Ansehens in den amerikanischen Augen. Nun bin ich der Letzte, der sich da allzu viel einbilden würde oder der den Politikern raten würde, man solle sich auf das Ansehen und den Respekt der Schweiz besonders viel einbilden. Nein, den Respekt musst du dir natürlich immer wieder selber erarbeiten, auch und gerade, wie du in solche Verhandlungen einsteigst. Und hier haben wir jetzt also wirklich ein Lehrstück des Fehlverhaltens bekommen in den letzten Monaten, seit April, seit der amerikanische Präsident da mit seinen Zolltafeln wie ein Moses der Zölle vor die Medien getreten ist. Und damals war die Schweiz ja mit 31% drauf, jetzt sind wir bei 39%. Es haben dann sofort Gespräche eingesetzt und so weiter und so weiter. Aber dieser Prozess ist ja dann irgendwann komplett entgleist und hat dann zu diesem Zollhammer geführt, der unsere Bundesräte, unsere Landesregierung in komplette Verwirrung, fast in eine Art Schockzustand versetzt hat. Und ich möchte diese Entgleisung, diese Karambolage, diesen Schock etwas analysieren. Aber lassen Sie mich da auch noch etwas vorausschicken. Keine billige Besserwisserei jetzt im Rückblick. Und ich muss das hier auch selbstkritisch anfügen. Auch ich habe in diesen Daily-Sendungen, und kein Journalist meines Wissens in der Schweiz, auch kein Politiker, auch keiner jener Politiker, die jetzt alles rückwirkend besser zu wissen glauben, keiner hat in diesen letzten Monaten von April bis Ende Juli 2025 vernehmlich und öffentlich gesagt, Achtung, aufgepasst! Diese Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika sind hochgradig riskant. Passt auf in Bern, lasst euch da nicht einlullen, lasst euch nicht blenden von den angeblich so guten Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier liegt die ganz große Fehlbeurteilung, wenn man so will, die kollektive Fehlbeurteilung des Bundesrates. Da hat man sich unter der Leitung der Bundespräsidentin Keller-Sutter, bei der schon von Anfang an ein gewisser Ehrgeiz spürbar wurde, sich hier ganz besonders im Glanz zu sonnen, dieses Geschäft an sich zu nehmen, sich sozusagen anzuschminken. Also sie hat sich da vorgedrängt, man könnte jetzt anmerken, etwas streberhaft vorgedrängt und gesagt, ja, ich habe mit Trump gesprochen, ich habe sehr gute Gespräche mit ihm geführt, an die er sich allerdings gar nicht mehr erinnern konnte, wie er jetzt im Fernsehen gesagt hat, also aus Schweizer Sicht, aus ihrer Sicht, eine ganz große Offenbarung, diese ersten Gespräche da im April. Und aufgrund dieser, ja, menschlichen, vielleicht noch nachvollziehbaren Sinnestäuschung, hat man sich dann irgendwo in falscher Sicherheit gewiegt. Es gab dann Verhandlungen auf unterer Stufe mit den Vertretern in Genf, Scott Bessent zum Beispiel, eine wichtige Figur der Trump-Administration, und man schien da einzuspuren auf einen Kompromiss von 10-15% Zöllen, und darauf hat man sich dann verlassen in Bundesbern. Aber ich sage hier selbstkritisch auch an die Adresse der Medien, auch an mich, wir alle glaubten damals, das komme gut und sei auf sinnvollen Wegen. Deshalb also keine billige, rückwirkende, hämische Kritik jetzt an der Landesregierung. Allerdings, und diese Kritik darf man der Landesregierung nicht ersparen, sie haben natürlich mehr Informationen, sie sind näher dran. Und die Diplomaten, die sehr erfahren sein müssen, die hatten natürlich auch Informationen. Es gab hinter den Kulissen Warnungen, es gab Hinweise, vor allem von Seiten der Unternehmer, auch der vor allem in den USA tätigen Unternehmer aus der Schweiz, die frühzeitig gesagt haben, du passt auf, ihr müsst diesen Deal abschließen. Die Schweiz ist früh dran. Man hat gesagt, wir werden Investitionen machen in den USA, 150 Milliarden, 200 Milliarden Investitionen. Wir sind schon der sechstgrößte Direktinvestor in den USA. Und das hat am Anfang sehr gut ausgesehen. Aber dann ist nichts mehr passiert, dann ist das Ganze nicht zum Ziel geführt worden. Die langsamen Mühlen der Eidgenossenschaft, während dann um uns herum laufend neue Deals aus dem Boden sprießen. Die Koreaner sind gekommen, die Japaner sind gekommen mit gigantischen Investitionszusagen. Und dieses am Anfang so blühend aussehende schweizerische Angebot verblasste dann zusehends. Und man muss sich jetzt rückblickend an der Nase nehmen, denn der Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, hat gesagt, dass die, die am schnellsten abschließen, die bekommen den besten Deal. Und hier muss ein gravierender Fehler passiert sein im Bundesrat. Warum hat man damals in diesen frühen Momenten nicht drauf gedrängt, den Deal abzuschließen? Woran hat das gekrankt? Wo lag hier der Fehler? Und da ist es mir jetzt zu billig, wenn ich lese in den Medien oder wenn ich da auch Zwischenbemerkungen höre, jetzt auch von beteiligter Seite, zum Beispiel von der Bundespräsidentin Keller-Sutter, die am 1. August bei ihrer Augustansprache im Rütli kundgetan hat, ja, der amerikanische Präsident sei einfach unverlässlich. Man habe sich da mit den verlässlichen unteren Beamten und Ministern verständigt, aber dann kommt eben der unverlässliche amerikanische Präsident, also Trump-Bashing sozusagen, das Feindbild Trump hier, das ist mir zu einfach, das ist mir zu wohlfeil. Trump ist Trump, und die Aufgabe unserer Diplomaten, unserer Bundesräte, und die Bundesräte haben die Verantwortung, sie haben sicherzustellen, dass dieser Prozess, dieser Verhandlungsprozess mit größter Akribie zu leisten ist. Und wenn man sich natürlich selber zu schnell vorwagt, aber noch einmal, auch hier haben die Medien versagt, die hätten viel kritischer diese Verhandlungsprozesse analysieren sollen, auch wir von der Weltwoche. Aber wenn man sich eben schon als Bundesrat von Anfang an so weit aus dem Balkon, aus dem Fenster lehnt und sagt, ja, wir haben tolle freundschaftliche Beziehungen, ja, dann schafft man eben eine Atmosphäre, in der man die Verhandlungen nicht mehr ernst nimmt und das Fell des Bären bereits verkauft oder glaubt auf sicher zu haben, bevor der Bär erlegt ist. Also passen wir auf mit diesem billigen Trump-Bashing. Wir müssen hier selbstkritisch in den Spiegel schauen, und der Bundesrat, der hat hier ganz genau zu analysieren, jetzt vor allem danach für spätere Momente, was falsch gelaufen ist. Und hier sind wir beim zweiten wichtigen Punkt. Ich kann das ja nur von außen beurteilen. Ich bin nicht Teil dieser Verhandlungen gewesen. Ich bin auch nicht da am Tisch gesessen. Aber mein Eindruck ist, dass dieser Bundesrat kein funktionierendes Team bildet. Die spielen die Stärken nicht aus, die sie haben könnten als Kollegialbehörde. Eine Kollegialbehörde ist schwach im unmittelbaren Infight, sozusagen in den direkten Konfrontationen mit einem Alpha-Tier wie Trump. Also wenn sie da einen unserer Bundesräte bringen, der verspeist die zum Frühstück, bevor die merken, was sie verschlungen haben. Am Schluss merken sie dann schon, das, was sie verschlungen hat, ist ihnen schlecht bekommen. Das ist jetzt die Erfahrung der Bundespräsidentin. Aber das ist sozusagen die Eigenheit, die gewollte Eigenheit unseres Systems, dass wir eben nicht solche Trumps und Alpha-Tiere in den Bundesrat wählen. So, und wenn wir es tun, dann werden die nach 4 Jahren wieder aus dem Bundesrat rausgeschmissen. Aber da müsste dann eben der Bundesrat als Team funktionieren, müsste man zusammenspielen, müsste man versuchen, gemeinsam das Beste herauszuholen. Und da habe ich den Eindruck, dass vieles im Argen liegen muss, dass eben die Bundespräsidentin sich da viel zu stark nach vorne begeben hat und ihr bleibt der Vorwurf nicht zu ersparen. Das ist ein Kapitalfehler, den sie gemacht hat, dass sie auf ihre Veranlassung hin unbedingt noch ein Telefon offensichtlich nach unseren Informationen führen wollte mit Donald Trump am 31. Juli, kurz vor ihrer 1. August-Ansprache am Rütli. Und ich werde den Verdacht einfach nicht los, dass die sehr profilierungsbestrebte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, bei der ja alles immer auf die Außenwirkung kalibriert ist, da darf kein Härchen am falschen Ort sein, das ist immer perfekt wie aus dem Ei gepellt. Sie wollte doch einfach die Trophäe eines Vertragsabschlusses, eines guten Deals noch abholen, um dann auf dem Rütli, auf dieser symbolträchtigen Wiese, die Früchte zu ernten und sich da zu inszenieren als großartige Verhandlerin und Bundespräsidentin. Sie wollte sich in den Geschichtsbüchern verewigen und hat deshalb dieses schlecht, ja, miserabel vorbereitete Telefonat, dieses katastrophale Telefonat mit Donald Trump gemacht am Tag vorher. Und es gibt jetzt in den Medien bestimmte Theorien, die sicherlich auch nicht völlig falsch sind, dass nicht Karin Keller-Sutter hier eine wichtige Verantwortung beim Fehler habe, sondern andere Euro-Turbo-Kreise, die EU-Fraktion sozusagen im Bundesrat, allem voran Beat Jans und Ignacio Cassis. Natürlich haben die verlangsamt, natürlich haben die Sand ins Getriebe gestreut. Aber auch hier, für mich ist der Bundesrat eine Gesamtbehörde. Und eine Bundespräsidentin, die sich dermaßen nach vorne wagt, die sich dermaßen exponiert, die dieses Geschäft sich zu eigen macht, die im Moment des vermeintlichen Triumphs sich ins Zentrum stellt, dann sich allerdings beeilt, wenn es nicht so gut läuft, sofort den Kollegen die Schuld zu geben. Vor allem dem Wirtschaftsminister Guy Parmelin, das war ihre Aussage dann am Samstag danach. Ja, ich habe gar nichts voran, ich habe gar nichts damit zu tun. Das zeigt Ihnen, dass hier einfach schlechte Leadership am Werk ist. Hier ist kein Teamspirit vorhanden. Jeder für sich und Gott gegen alle. Und allem voran eine Bundespräsidentin, die jetzt, und das wäre zu hoffen, eine Ohrfeige kassiert hat, einen hoffentlich kathartischen, heilsamen Nasenstüber. Ihre präsidiale Eitelkeit hat sich da massiv gerecht. Und ich bin keiner, der jetzt in den Wunden wühlt und dann triumphierend mit dem Finger da auf die angeblichen Flaschen im Bundesbären zu zeigen. Das bringt gar nichts. Aber ich glaube, es ist wichtig, hier nach bestem Wissen und Gewissen offen darüber zu reden und eben die Hoffnung auszusprechen, dass diese Karambolage, diese Kollision mit der Wirklichkeit einige ja segensreiche Auswirkungen zeitigen wird da in diesem Gremium. Allerdings, ich würde auch da vor zu großen Hoffnungen warnen. Der Mensch und auch der Politiker und sicherlich unsere Bundesräte sind Weltmeister darin, sich eine Sache immer auch so schön zu reden, dass man selber gut dasteht und am Schluss eben der Schuldige der andere ist. Und das ist vielleicht die Gefahr jetzt, dass man die Energien zu sehr auf das Feindbild Trump konzentriert und zu wenig Lehren aus dem eigenen Waterloo, aus dem Verhandlungs-Waterloo da zu ziehen bereit ist. In der Summe sehe ich jetzt darin eine Bestätigung meiner These von Anfangs oder Mitte Januar bei der Albis-Gütli-Tagung, bei meiner Albis-Gütli-Ansprache, ohne ihre Neutralität oder sagen wir es noch umfassender, ohne ihre traditionellen Stärken, ohne ihre Unabhängigkeit, ohne ihre Neutralität, die ja das völkerrechtliche Siegel sozusagen unserer Unabhängigkeit ist, ohne ihre direkte Demokratie, ohne ihre schweizerischen Tugenden, ist die Schweiz eben keine Schweiz mehr und dann wird sie auch entsprechend behandelt. Dann wird die Schweiz ausgeplündert. Ist sie nur noch ein kleines Land, wo alle sehen, ah, da können wir noch Geld holen? Und die EU argumentiert ja genau gleich wie die Amerikaner. Die Amerikaner sagen, Trump sagt, ihr zockt uns ab mit den Medikamentenpreisen. In der Schweiz sind die Medikamentenpreise tiefer, weil sie natürlich staatlich bestimmt werden. Bei uns auf einem freieren Markt sind die Medikamentenpreise höher. Und hier hat er natürlich einen Punkt. Da verdienen sich die Pharmaunternehmen eine goldene Nase, profitieren sie von unseren Preisregulierungen, die es so in den USA nicht gibt. Jetzt ist es natürlich nach meinem Verständnis völlig hanebüchen, der Schweiz das zu Vorwurf zu machen oder den schweizerischen Unternehmen. Ich meine, die amerikanischen Unternehmen sind genauso opportunistisch. Und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie bescheuert die Argumente von Trump im Einzelnen sein mögen. Tatsache ist, er sitzt da an einem längeren Hebel. Ich warne einfach davor, jetzt quasi die Amerikaner mit Trump zu dämonisieren und dann im Gegenzug die Europäische Union zu verklären und zu sagen, ja, das sind jetzt die verlässlichen Freunde. Da bekommen wir jetzt unseren Deal, da bekommen wir jetzt unsere stabilen Verhältnisse. Am besten, wir unterwerfen uns gleich noch heute der Gesetzgebungsmaschinerie der EU, den EU-Gesetzen und den EU-Richtern mit diesem Unterwerfungsvertrag von über 1800 Seiten. Das ist der größte Unsinn, das ist das Dümmste, was wir jetzt machen könnten, denn die EU behandelt die Schweiz genau gleich wie die Amerikaner. Die EU sagt auch, ihr zockt uns ab, ihr seid Rosinenpicker, ihr holt euch da hinter den sieben Bergen fürchterliche Vorteile heraus, weil ihr unsolidarisch seid, weil ihr Verbrechergelder hortet, ihr seid im Grunde ein Räubernest in der Schweiz. Und diese Rhetorik, die hören wir ja auch schon seit Jahren. Und dass man jetzt in Bern sich möglicherweise der Illusion hingibt, dass wir dann in der EU besser behandelt werden, also das braucht dann schon ein erhebliches, fast schon rekordverdächtiges Ausmaß an Selbsthypnose. Nein, wir müssen doch jetzt durch diesen Schock, durch diesen Zollhammer endlich realisieren, dass die Schweiz draufgeht, wenn sie sich aufgibt. Das dürfen wir nicht tun. Die Schweiz geht drauf, wenn sie sich aufgibt. Und wir sind im Begriff, die Schweiz preiszugeben, die Schweiz aufzugeben. Und da greift es auch zu kurz, wenn wir mit dem Finger auf die Politiker in Bern zeigen. Denn wer hat denn diese Politiker gewählt nach Bern? Und da müssen wir als Schweizer auch sehr, sehr tief in den Spiegel schauen. Also, das ist die Analyse. Es gibt da Abgründe auf der Stufe des Bundesrates. Da sind fürchterliche Verhandlungsfehler gemacht worden, aber auch die Medien haben geschlafen, alle Medien. Wir hätten viel früher auf die Alarmtaste drücken sollen. Wir haben uns eben auch einlullen lassen von diesen präsidialen, parfümierten Verlautbarungen über die amerikanische Freundschaft und so weiter. Da muss man immer wieder wachsam bleiben. Jeder kann abheben, jeder kann sich verirren, also schön bescheiden und demütig bleiben. Und für mich führt kein Weg daran vorbei, dass die Schweiz zurückkehren muss zur Schweiz, zu den schweizerischen Staatssäulen, zu den schweizerischen Tugenden, zur schweizerischen Neutralität. Das können Sie nicht alles von heute auf morgen machen. Das ist natürlich ein langfristiger Prozess, hier wieder die Glaubwürdigkeit, den Respekt herzustellen, kurzfristig. Und das ist vielleicht der pragmatische oder der praktische Schlussgedanke hier in meinen Ausführungen. Ganz praktisch müssen wir das Problem aus Sicht der Amerikaner lösen. Und das Problem besteht darin, dass wir einen großen Handelsüberschuss haben. Ich weiß, bei vielen von Ihnen sträubt sich das zu sagen, das ist ein Problem, wenn man einen großen Handelsüberschuss hat. Das ist ja eine Qualität unserer Wirtschaft. Klar, man kann das auch als Anerkennung sehen, dass wir 39% Zölle aufgebrummt bekommen haben. Nordkorea hat 0% Zölle und die EU hat auch tiefere Zölle, weil die EU pro Kopf der Bevölkerung und insgesamt natürlich nicht so erfolgreich vergleichsweise jetzt auf die Größenverhältnisse heruntergebrochen ist wie die Schweiz. Also in diesem Zollhammer steckt auch die Anerkennung vor der Leistungskraft unserer Exportindustrie. Aber wir müssen diesen Überschuss runterbringen. Die Amerikaner wollen etwas. Und hier ist das ganz große Versagen unserer Diplomatie und unseres Bundesrates, dass man über all die Monate offensichtlich den Ernst der Lage nicht erkannt hat, wie die Medien auch nicht. Aber sie haben mehr Informationen, sie sind näher dran, dass man auch nicht herausgefunden hat, wo denn eigentlich das Problem ist, dass die Bundespräsidentin bei ihrem Schlusstelefonat, bei diesem Katastrophentelefonat am 31. Juli sozusagen verwundert dann zur Kenntnis gibt, ja eben die Amerikaner haben ein Problem mit unserem Handelsüberschuss. Das zeigt ihnen einfach das erschreckende Ausmaß an Blindheit und Ignoranz aufgrund nach einem Verhandlungsprozess über mehrere Monate. Was haben die denn die ganze Zeit da gemacht? Aber ungeachtet all dessen, wir müssen jetzt Vorschläge unterbreiten. Die Bundesräte, die Diplomaten, die Handelsleute, die müssen dieses Problem mit den USA lösen. Und Gegenzölle, Vergeltungsmaßnahmen, wie ich das jetzt auch in einigen Foren lese, das bringt gar nichts. Ich meine, Sie können auch eine Schlägerei anfangen mit dem Mount Everest. Sie können sozusagen mit anfangen, auf das Felsmassiv einzuprügeln. Das wird gar nichts ausmachen. Aber die Asymmetrie der Stärkeverhältnisse ist hier viel zu krass. Also die Schweiz wäre ganz schlecht beraten, wenn sie jetzt sagen würde, okay, hey, wir gehen unsererseits auch in einen Handelskrieg mit den USA. Das ist dummes Zeug, das bringt überhaupt nichts. Wir müssen hier dieses von uns, von unseren Bundesräten, von unserer Diplomatie, letztlich von uns allen unterschätzte Problem hier ernst nehmen und praktisch zu lösen versuchen. Ich hatte gehofft, dass es zumindest gelingen würde, dass man noch so eine Art Fristerstreckung bekäme. Das ist jetzt nicht gelungen. Da ist die Schweiz bestraft worden für ihre Sorglosigkeit, für ihre Egozentrik, für ihre präsidiale, narzisstische Art. Ist auch wieder interessant. Viele unserer Politiker kritisieren ja den Narzissmus des amerikanischen Präsidenten und übersehen dann ihren eigenen Narzissmus, der sich eben darin kundtut, dass man sich da auf X zelebriert mit den großartigen Gesprächen und den freundschaftlichen Beziehungen. Das ist sozusagen der Narzissmus der Zwerge, aber es ist eben auch ein Narzissmus, der sich hier beobachten lässt. Also hören wir auf mit diesen selbstgerechten Verunglimpfungen jetzt auch der anderen Seite. Versuchen wir, das Produktive und das sachlich Richtige aus dieser Schocktherapie, aus dieser Chemotherapie sozusagen durch die amerikanische Verhandlungsstrategie für uns herauszuziehen. Ich bleibe da natürlich optimistisch. Und ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass die Schweiz natürlich schon viel größere Katastrophen überstanden hat. Aber eben, wir brauchen ja nicht nochmal einen Ersten und Zweiten Weltkrieg, um als Vergleichsmaßstab jetzt diesen Zollkrieg da etwas erträglicher zu finden. Nein, es ist peinlich, es ist auch eine niederschmetternde Erkenntnis, wie schlecht man da jetzt verhandelt hat, wie blind, wie naiv man in diese ganze Sache hineingestiegen ist und wie man eben vor allem naiv und blind geblieben ist. Aber eben, rückwirkende Besserwisserei bringt nichts. Man muss es sachlich analysieren, die richtigen Lehren ziehen. Und hoffen wir, meine Damen und Herren, dass unser Bundesrat noch zu diesem Teamwork zusammenfindet, dass man streitet, dass man sich auseinandersetzt, dass man hier mit wirklich wachen Antennen jetzt endlich merkt, was es geschlagen hat. Das, und nun mein allerletzter Gedanke, dass eben auch die ganze scheinbare Herrlichkeit, dieses Katzengold der internationalen Beziehungen, das Katzengold des internationalen Rechts und der internationalen Institutionen, das ist eben Scheingold, das ist ein Scheinglanz, von dem man sich blenden lässt. Das internationale Recht, diese internationalen Regeln, die bestehen nur so lange, als sie unter den großen, mächtigen Staaten einen Konsens haben. Und das haben wir schon lange nicht mehr. Heute schauen wieder, weil eben diese Regeln auch dysfunktional geworden sind für viele, schauen viele Länder wieder für sich selber. Und das machen die Amerikaner, aber das machen auch die EU-Leute, das machen die Russen, das machen die Chinesen. Sie berufen sich zwar gelegentlich in Sonntagsreden auf dieses internationale Recht, aber immer mehr Leute merken ja, dass diese internationalen Institutionen, dass die eben die Resultate nicht geliefert haben, die sie versprochen haben. Und deshalb sagt ein amerikanischer Präsident Donald Trump, America first. Und deshalb ist es eine Verblendung, wenn man mit so einem Verhandlungspartner so tut, als gäbe es dann immer noch diese internationalen angeblichen Regeln, die sowieso bei Neonlicht betrachtet nie so funktioniert und implementiert wurden, wie man sie da verklärt hat. Nein, die großen Staaten, die Mächtigen, machen am Schluss, was sie wollen. Das internationale Recht ist ein Hilfsmittel, ist ein Ideal, könnte man auch sagen. Ich bin nicht dagegen, aber ich warne davor, das zu überschätzen und sich dann eine Situation schön zu reden. Also ein Kälteschock der Realität, eine Eiskübeldusche, und wir geben zum Abschluss abermals unserer Hoffnung Ausdruck, möge sie in Bern auf fruchtbaren Boden fallen. Wir sind gespannt. Wir hören dann auch von unseren Bundesräten. Das wird sehr interessant sein. Wir halten sie auch da auf dem Laufenden. Dies meine vorläufigen Analysen hier aus dem Stegreif, improvisiert aus dem Bauch heraus. Deshalb vielleicht etwas ausführlicher, als wenn ich das nach Drehbuch und Teleprompter hier abgelesen hätte. Ich bitte um Verständnis, wünsche Ihnen einen schönen Tag und lassen Sie sich hier nicht deprimieren. Bleiben Sie dran und bleiben Sie vor allem auf unserem Kanal. Bleiben Sie bei Weltwoche Daily, bleiben Sie bei der Weltwoche. Wir halten Sie auf dem Laufenden und ich melde mich mit Garantie zurück.